Psychcast Nummer 143. Zu Gast ist zu meiner großen Freude wieder Julius. Hallo Julius.
Hallo Jan, ich bin auch sehr froh, wieder da zu sein.
Hat viel Spaß gemacht letztes Mal.
Auf jeden Fall.
Und dieses Mal haben wir uns ein Thema herausgenommen und ich sage ein paar Worte davor und dann sprechen wir über das Thema. Also es geht um das Thema Suizidalität und es ist ja üblich, vor Podcasts irgendeine Form von Triggerwarnung zu machen. Wir wollen keine blutigen Details hier besprechen, aber natürlich ist Suizidalität ein Thema, das nicht für jeden was ist. Also wer das lieber mit jemand anderem zusammenhören will oder nicht hören will, der sollte jetzt vielleicht ausschalten. Wer es hören will, wir sprechen ein bisschen über Suizidalität, wie man sie so einschätzt, was man so manchmal tun kann und erzählen uns ein bisschen, wie wir damit umgehen. Das soll zum Joggen geeignet bleiben, dieser Podcast, aber das Thema ist halt ernst und interessant und wichtig und wir wollen es mal verfolgen. Also, los geht's.
Psychcast.de Psychosomatic Medicine and Psychiatry Psychotherapy and so much more. Psychcast is bringing you what you're looking for. With Alex and Jan, two doctors as your hosts. Psychcast, yes, Psychcast, let's start the show.
Wir haben überlegt, über welches Thema wir sprechen wollen und du hast gesagt, Suizidalität wäre vielleicht ein geeignetes Thema für den Podcast. Wie bist du auf das Thema gekommen?
Also ich bin auf das Thema gekommen, weil mir das einfach sehr wichtig ist und persönlich am Herzen liegt, weil ich das einfach, ich habe auch schon überlegt, warum ich das gesagt habe, warum mir das wichtig wäre, weil ich einfach auch das ganz wichtig finde, dass man dieses auch häufig tabuisierte Thema einfach offen anspricht, weil das Wichtigste einfach, finde ich, für uns Menschen ist, wir selbst und die anderen. Und das ist einfach so ein teilweise so ernstes Thema, was den Menschen an sich schon so gefährdet, dass ich das ganz wichtig finde, dass man da einfach offen drüber sprechen kann und vielleicht so ein bisschen auch die Hintergründe versteht, warum Menschen Suizidgedanken haben und vielleicht, was man auch tun kann, dass sich der ein oder die andere dann auch mehr traut, vielleicht auch Hilfe zu suchen in so einer großen Krise.
Denn es sind häufige Probleme, aber Suizidgedanken sind nicht selten, gerade bei psychischen Erkrankungen natürlich wirklich häufig. Und ich merke auch, wenn man die Menschen darauf anspricht, dass die oft ganz entlastet sind, dass es jetzt mal jemanden gibt, der sich traut, das einfach zu fragen und das Gespräch da eröffnet. Und es können sehr quälende Gedanken sein und Suizidalität, das sind ja nicht nur die Gedanken, sondern es gibt auch die Suizidalität an sich, Suizidversuche und durchgeführte Suizide, die eben bei manchen Krankheitsbildern die größte Gefahr sind. Und deswegen ist es total wichtig, damit professionell umzugehen. Ich habe mir vorher überlegt, wie wir vorgehen können. Eines ist, wir könnten vielleicht zunächst mal darüber sprechen, nach welchem Modell wir Suizidalität einschätzen oder wie wir diagnostisch vorgehen. Hast du so ein bestimmtes Modell, nach dem du am liebsten vorgehst?
Also erstmal finde ich, das wichtigste Modell ist, glaube ich, da das einfach offen anzusprechen. Mhm. Und das wird ja auch so gelehrt, dass das Ansprechen Leben retten kann. Das klingt wie so ein Plakatspruch. Es ist aber wahr und ich glaube, das ist auch so, wo viele somatische KollegInnen dann irgendwie sich vor scheuen, das anzusprechen, den Gedanken haben, ob das jetzt den Menschen vielleicht in die Suizidalität treibt. Und da, das ist ja erwiesen, dass es eben genau nicht der Fall ist, sondern dass, wie du sagtest, dass die PatientInnen dadurch dann sehr entlastet sind häufig. Und ich gehe da meistens abgestuft vor, weil es auch einfach verschiedene Facetten von Suizidalität gibt. Genau wie du sagst, also es gibt ja, und das erlebe ich auch häufig in der Klinik, dass es einerseits einfach so auch so ein, als niedrigste Abstufung ein Ruhebedürfnis gibt, dass der Mensch irgendwie einfach sagt, ich möchte zum Beispiel einfach Ruhe von dem ganzen Stress, Ruhe von vielleicht auch von mir selbst oder von dem, was um mich passiert. Und dann versuche ich genau eben sozusagen mit den PatientInnen dann von dieser Warte aus abzuklopfen, in welche Richtung die Suizidalität vorliegt. Weil das ist ja auch, finde ich, total zu Recht Grundlage jeder psychiatrischen Diagnostik. Also bei jeder Anamnese sollte man eben Suizidalität erfragen. Weil das häufig auch gar nicht so offensichtlich ist und Menschen das auch gar nicht so direkt sagen. Die kommen dann mit einem Problem zum Beispiel und dann merkt man, denen geht es schlecht und dann führt erst der Pfad durch die direkte Frage dahin. Und dann, wenn ich das abklopfe, dann frage ich zum Beispiel, wie gesagt, erst haben sie einfach, wenn ich das natürlich der Situation entspricht, frage ich, haben sie wirklich dieses Bedürfnis nach Ruhe? Dann kann man auch häufig fragen, ob sie zum Beispiel einen Lebensüberdruss haben. Das ist auch immer so ein sehr, sehr, natürlich sehr akademisches Wort. Da frage ich eigentlich meistens direkt nach, ob sie zum Beispiel das Gefühl haben, wenn sie morgen nicht aufwachen würden, ob sie für sie schlimm wäre oder nicht. Und viele sagen dann, wenn man so von so einem Lebensüberdruss spricht oder von einem Todeswunsch, dann sagen die Menschen, ja genau, eigentlich ist das, beschreibt das ganz gut. Und dann frage ich, möchten sich denn jetzt akut das Leben nehmen? Das heißt, haben sie jetzt eine Absicht, sich zum Beispiel zu suizidieren? Und dann, wenn es im Rahmen des passiven Lebensüberdrusses, sagen die Menschen, nein, ich habe vielleicht schon mal dran nachgedacht, aber ich würde das nicht tun. Und dann ist es zum Beispiel, glaube ich, ganz elementar, auch dort dann weiter zu fragen, je nachdem, wie sich das entwickelt. Ne? Dann frage ich zum Beispiel, was sind denn Gründe, die Sie am Leben halten? Was gibt es Schönes? Sind Sie ein lebensfroher Mensch? Ne? Und dann kommt dann zum Beispiel, ja, ich möchte zum Beispiel für meine Tochter, für meinen Enkel, was auch immer, möchte ich dies und jenes noch erleben oder ich möchte auf jeden Fall noch die Rente, bis zur Rente mein Leben zeichnen oder diesen und jenen Urlaub. Und da kann man einfach ganz, muss man sich einen guten Eindruck verschaffen und kann auch ganz direkt dann fragen. Wichtig ist aber auch dann, den PatientInnen Zeit zu lassen, das merke ich häufig. Und dann entsteht häufig auch eine Pause, wenn man fragt, möchten Sie sich zum Beispiel das Leben nehmen und dann hat wirklich jemand akute Gedanken daran. Dann kommt meistens eine Pause, finde ich, was ich erlebt habe. Und dann ist es wichtig, das auch zu konkretisieren. Ja, und wenn jemand dann sagt, ich möchte mir das Leben nehmen, dann ist auch ganz wichtig zu fragen, wie die Menschen das denn geplant hätten. Also, dass man die Suizidabsicht konkretisiert, auch danach fragt, ob es zum Beispiel schon einen Suizidplan gibt oder ein bestimmtes Datum. Es gibt auch Menschen, die dann zum Beispiel sagen, ich habe zum Beispiel ein besonderes Datum, dann würde ich diesen Suizid zum Beispiel durchführen oder sie haben bestimmte Sachen schon geplant, weil das ist ganz wichtig, um einzuschätzen, wie konkret die Absicht ist, sich das Leben zu nehmen, weil Suizidität ist ja fluktuierend. Also es gibt Menschen, die haben chronisch mit Suizidität zu kämpfen. Es gibt Menschen, da ist es in einer akuten Krise durch eine akute Situation ausgelöst. Und genau, und dann versuche ich eigentlich das von diesem Wunsch nach Ruhe bis hin eigentlich zur konkreten Suizidabsicht abzufragen. Und dazu ist auch immer der Affekt sehr wichtig, also das heißt die Stimmung der PatientInnen, und man merkt daran schon auch, wie ernst beziehungsweise wie akut eben gerade dieser Gedanke ist, je nach Stimmung des Patienten.
Und bei den Plänen fragst du da nach dem Unterschied, ob es nur in den Gedanken einen Plan gibt oder ob es auch schon auf der Handlungsebene was passiert ist?
Genau, auf jeden Fall. Also es gibt Menschen, die genau sagen, ich werde mir das Leben nehmen, aber ich habe das noch nicht genau geplant oder ich weiß auch gar nicht, was ich machen würde. Und es gibt dann andere, die sagen wirklich, ich war schon im Baumarkt und habe mir dieses oder jenes besorgt oder ich möchte an dem Tag, an dem oder jenes passiert ist, weil mir das wichtig ist, möchte ich mich suizidieren. Und also ich finde auch, man merkt, wenn man jetzt darüber spricht, das ist immer auch unangenehm für uns alle. Ne? Das ist unangenehm vor allem aber für die PatientInnen. Aber es ist eben so, so wichtig, das konkret abzufragen.
Ja, und dieses Modell, das du hier vorstellst, das ist genau das gleiche Modell, nach dem ich auch meine Fragen strukturiere. Also die grundsätzliche Überlegung ist das eine, die konkrete Überlegung ist das nächste. Der Wunsch, zumindest stundenweise am Tag es zu tun, ist das nächste. Und dann die Planung kann eine unterschiedliche Form von Konkretheit haben, entweder nur in Gedanken oder auf der Handlungsebene schon. Und das hilft sehr bei der Einschätzung, wie akut die Suizidalität ist und welche Maßnahmen man jetzt ergreifen muss. Und es sind relativ einfache Fragen. Und ich weiß, dass Leute, die das nicht regelmäßig machen, immer denken, naja, aber wenn einer Suizidgedanken hat, dann wird das doch dem, der fragt, nie ehrlich beantworten. Wie ist denn deine Erfahrung damit?
Ja, das ist paradox. Ehrlich gesagt ist meine Erfahrung, dass das in den größten Teilen der Fälle eigentlich doch von den Patienten sehr ehrlich gesagt wird, dass die da vielleicht auch, wie ich schon sagte, eine Pause machen und dann auch mal kurz die Luft einziehen, aber dann eigentlich im Gespräch dann schon häufig sagen, doch, ich habe schon den Wunsch, zum Beispiel mir das Leben zu nehmen, wenn das der Fall ist. Natürlich besteht auch immer die Möglichkeit, dass die PatientInnen das nicht so wiedergeben können, wie sie das auch empfinden. Deshalb ist auch der Affekt wichtig, ob der Affekt dazu passt. Und wenn die PatientInnen das natürlich auch tolerieren und dem zustimmen, kann man natürlich auch Angehörige fragen. Häufig kommen die auch mit Angehörigen, die Menschen, die solche Suizidgedanken haben und sagen dann, ich kann das jetzt gerade nicht erzählen, bitte erzähl du das als Angehöriger. Und das kann man dann auch im Trialog besprechen. Aber meistens ist es wirklich so, dass die Menschen da sehr ehrlich sind.
Das deckt sich genau mit meiner Erfahrung. Es kann wohl sein, dass wenn jemand entschlossen hat, es jetzt zu tun, er es dann nicht mehr sagt. Aber das ist fast nie die Situation, in der wir die Leute im Hilfesystem haben. Und die Wochen vorher und die Tage, wo es immer schlimmer wird, wenn man ein halbwegs vernünftiges Vertrauensverhältnis hat, aber auch einfach, wenn man die Leute neu in der Ambulanz sieht und erst seit 3 Minuten mit ihnen gesprochen hat. Ich habe oft das Gefühl, wenn man offen fragt, kriegt man auch eine relativ ehrliche Antwort. Von Nein bis, ich weiß es nicht, über schon ziemlich konkret bis ja, das ist im Moment, das, da stecke ich im Moment drin. Und deswegen ist die Frage so hilfreich, weil man nämlich erstaunlich selten so viel verborgen bekommt. Manche sagen auch, da kann ich jetzt nicht drüber sprechen. Dann weiß man aber natürlich auch ein bisschen, naja, also irgendwas wird genau schon los sein. Ja.
Ja. Oder es kommt eben genau das konkrete Gegenteil. Man fragt jemanden, haben Sie Suizid? Und sagt, Quatsch, was ist das denn für eine dumme Frage? Also ich will doch nächste Woche, fahre ich nach Mallorca. Ja. Das ist dann ja auch eine gute Aussage, weil man dann auch so eine ehrliche Reaktion darauf hat. Ne? Aber wenn man es nicht fragt, weiß man es einfach nicht.
Ja. Und dadurch, dass man es fragt, macht man, glaube ich, auch den Raum auf, selbst wenn jemand sagt, nein, kann es sein, dass er am nächsten Tag zu einem kommt und sagt, also, um ehrlich zu sein, doch.
Genau, dass überhaupt auch der Raum dafür besteht, weil sonst ist in unserer Gesellschaft das ja auch ein Thema, wo eigentlich nicht täglich drüber gesprochen wird, wo ungern drüber gesprochen wird. Und genau wie du sagst, wenn man den Leuten den Raum gibt, solche auch sehr nicht lebensbejahende Gedanken natürlich zu äußern, die untypisch sind für unsere Gesellschaft oder für unseres alltägliches Leben, schafft das vielleicht auch eine Freiheit, genau dann darüber zu reden, wenn die doch aufkommen sollten.
Und da wir letztes Mal schon Mythbusters betrieben haben und also Mythen aus der Welt geräumt haben, ein Mythos ist immer, wenn ich danach frage, bringe ich die Leute überhaupt erst auf die Idee. Da ist nichts dran, kann man sagen.
Also. Genau, also das habe ich eingangs schon gesagt. Das habe ich auch noch nie erlebt. Genau, das ist auch, soweit ich weiß, auch nicht belegt, dass das der Fall ist.
Also wer zu uns ins Hilfesystem kommt, der kennt meistens auch den Gedanken an Suizidalität, egal welche Krankheit es ist. Und dadurch, dass man fragt, bringt man keinen in der Suizidalität. Diese Sorge muss man nicht haben. Ich leite das auch oft ein mit, also wir haben jetzt besprochen, Sie haben hier eine depressive Episode im Moment und da ist es ja häufig, dass man auch an Suizid denkt. Wie ist das denn bei Ihnen? Also, und da sagt ja keiner, was, das wäre eine Möglichkeit. Das ist einfach für niemanden eine Überraschung, der sich in das Hilfesystem begibt.
Und die Frage ist ja auch wieder, finde ich, in der Form dann auch wertschätzend, dass man sagt, viele Menschen haben das. Ich weiß nicht, ob Sie das jetzt haben. Ich unterstelle Ihnen nichts. Aber ganz häufig sind dann auch Menschen mit Depressionen, die dann ja auch wirklich sagen, stimmt, das ist schon mal vielleicht vor 3 oder 4 Jahren Thema gewesen, aber bei mir jetzt nicht mehr. Und genau, das ist ja auch eine wertschätzende Aussage, dass man das ernst nimmt eben.
Ja. Ne? Genau, also das sind so die Fragen, um einen Eindruck davon zu bekommen, wie es im Moment um die Suizidalität steht. Da kann man natürlich noch je nach Situation sehr viel mehr Fragen stellen. Bei einer wahnhaften Depression fragt man andere Sachen, als wenn jemand jetzt eine akute Trennungskrise hat. Das ist dann aber ein bisschen vom Einzelfall abhängig. Aber das sind oft Fragen, die schon mal den Einstieg machen. Ich würde jetzt gerne ein Thema besprechen, das viele auch nicht so auf der Spur haben, nämlich, dass Suizidalität oft eine Sache ist, die einen Tag besteht und dann 3 Tage nicht besteht und dann wieder 3 Tage besteht und dann 5 Monate nicht besteht. Also es ist nicht so, dass ein Mensch suizidal ist, sondern das sind oft Krisen und die hören manchmal auch nach 2 Tagen auf. Vielleicht kannst du das auch nochmal irgendwie erzählen, wie stark das fluktuieren kann.
Auf jeden Fall, genau. Also die Suizidalität ist ja auch ein Symptom. Das ist ja ein Ausdruck von etwas, meistens auch wirklich von einer großen inneren Not. Es ist ja auch so ein Gefühl von Hilflosigkeit häufig. Und bei uns variiert das ja auch im Beruf, dass Suizidalität, es gibt Menschen, die empfinden chronisch Suizidalität. Es gibt Menschen, bei denen ist Suizidalität auch Ausdruck von einem Überforderungserleben. Es gibt Menschen, die haben, genau wie du sagst, häufig Suizidgedanken. Und es gibt auch Menschen, die sagen, ich habe eigentlich immer Suizidgedanken oder häufig Suizidgedanken, aber ich kann damit umgehen oder das ist Teil auch einer Erkrankung. Und dann gibt es genauso auch Menschen, in jedem Berufsstand, in jeder Lebenssituation, die eine Krise haben, zum Beispiel bei denen die plötzlich zum Beispiel ihre Arbeit verlieren oder einen Partner, wo jemand stirbt oder einen Angehörigen. Und dann gibt es einen ganz konkreten Auslöser, warum diese Suizidalität entsteht, warum dieser Wunsch nach Sterben entsteht. Und dann kann man mit verschiedensten Mitteln eben auch den Menschen so helfen, dass das zum Beispiel nur eine Phase ist oder nur eine Momentaufnahme.
Ja. Und ich bringe den Punkt, weil ich manchmal höre, dass, sagen wir mal, beispielsweise ein Notarzt oder ein Hausarzt mit einem Patienten konfrontiert ist, der jetzt eine suizidale Krise hat und der dann sagt, naja, also das muss jetzt nicht im Krankenhaus behandelt werden. Jeder hat ja das Recht, sowas zu denken, und wie soll das weggehen? Und jetzt würde ich gerne mal den Vergleich mit einer Bluthochdruckkrise bringen. Also Leute haben auch Blutdruck und Bluthochdruck. Aber wenn einer einen Bluthochdruck von 250 zu 180 hat, dann kommt er ins Krankenhaus, um diese Krise zu behandeln. Und das kann dann an einem Tag eine Blutdruckkrise sein, die dort medikamentös und mit anderen Maßnahmen behandelt wird und dann abklingt. Und dann ist die auch wieder vorbei und der Mensch geht auch wieder nach Hause. Und sowas gibt es mit Suizidalität auch. Also Leute können sehr verzweifelt sein. Das ist eine der Lehren, die ich aus der Psychiatrie ziehe. Also Menschen können einfach sehr verzweifelt sein, aus unterschiedlichen Gründen, und es kann manchmal sehr schlimm sein. Und wenn es einen so schlimmen Tag gibt, dann ist es wertvoll, die Menschen zu schützen an diesem Tag und etwas gegen die Verzweiflung zu tun oder den Anlass ursächlich zu behandeln oder Gespräche zu suchen oder was immer man tun kann. Aber an diesem einen Tag die Leute zu schützen und ihnen zu helfen, aus dieser Krise rauszukommen, kann sehr viel bringen. Und manche haben eben drei schlechte Wochen, wo fünf solcher Tage sind. Und manche haben einen Tag und danach das Problem drei Jahre nicht mehr. Aber an dem einen Tag ist es super wichtig, sie zu schützen und ihnen zu helfen, denn sonst kann eben was schiefgehen. Also Suizidalität ist ein sehr schwankendes Symptom, und du arbeitest ja auf einer geschützten Station. Ich habe auch lange auf einer geschützten Station gearbeitet. Wir gewöhnen uns daran, dass wir oft Leute sehen, die akut suizidal kommen, und es ist große Not. Und nach fünf Tagen sieht die Welt komplett anders aus, oft schon am nächsten Tag. Das ist für uns ganz normal, aber das Wort muss man nach draußen tragen, dass das eben oft so ist. Und in dieser Zeit ist es sinnvoll, das ganze Hilfesystem eben so zu aktivieren, wie es nötig ist.
Auf jeden Fall. Und ich finde auch total wichtig, auch wenn das für uns eine gewisse Normalität hat, dass das immer ernst zu nehmen ist. Ja. Also jeder Suizidgedanke und natürlich auch jeder Suizidversuch vor allem ist immer wieder ernst zu nehmen. Und zum Beispiel, es gibt einfach Menschen, da fällt mir als Beispiel PatientInnen mit einer Borderline-Erkrankung, da ist Suizidalität ein Symptom der Erkrankung, und da gibt es auch einfach eine Krise mit Suizidalität. Und das kann zum Beispiel für Menschen, die nicht mit dieser Erkrankung belastet sind, Auslöser sein, die nicht in eine suizidale Krise treiben würden. Aber für die PatientInnen mit Borderline ist das ist zum Beispiel ein Beziehungsabbruch oder irgendwie eine persönliche Krise, sorgt dafür, dass sie Suizidgedanken haben, und die sind genauso ernst zu nehmen, wenn jemand, die nicht eine Borderline-Erkrankung hätte, solche Suizidgedanken hat. Und genau wie du sagst, das kann zum Beispiel einfach nur sein, dass diese Menschen dann im geschützten Rahmen sind, dass sie etwas Ruhe und Abschirmung haben, und dann sagen sie auch wieder, mir geht es besser, ich habe jetzt nicht mehr diese akuten Suizidgedanken und ich kann jetzt nach Hause gehen, und wenn die nochmal kommen, dann kann ich mich auch wieder melden. Und dann ist das genau so richtig, dass diese Menschen dann nach Hause gehen zum Beispiel, natürlich noch am besten bei uns ambulant angebunden sind. Aber das ist irgendwie, genau wie du sagst, ich glaube, wenn man damit nicht viel zu tun hat, ist das so kontraintuitiv und auch schwierig dann irgendwie, glaube ich, zu verstehen, dass manche Menschen eben häufig mit solchen Gedanken zu kämpfen haben und manchmal auch nur sehr kurz.
Ich habe über die Jahre, die ich das Geschäft jetzt betreibe, mir ein Prinzip verinnerlicht, und ich wundere mich manchmal selber, dass ich das so konsequent durchhalte, aber das ist sinnvoll. Es gibt ja die Leute, die sagen, ach, dieses Selbstverletzen oder so, das ist nur ein Hilferuf, oder diese Suizidankündigung, Hunde, die bellen, die beißen nicht. Und es gibt diese Wahrnehmung, ja, also das, was der jetzt sagt, das wird schon keine konkrete Gefahr abbilden, sondern wenn er es schon sagt, dann hat er es ja im Griff irgendwie. Und ich halte davon kompletten Abstand. Also ich glaube nicht, dass es irgendwie uns hilft zu sagen, das war nur ein Hilferuf, wir müssen nichts machen. Ja, dann war es eben ein Hilferuf, dann helfen wir eben, ja. Und ich halte auch nichts davon, dass ich denke, ich könnte beurteilen, dass das nicht so wild ist, wie es mitgeteilt wird. Ich beurteile die Suizidalität immer so, wie sie mitgeteilt wird. Ich glaube, dass man da am meisten richtig macht. Klar, wenn ich einen Patienten sehr lange kenne, denke ich mir manchmal, wahrscheinlich wird die Sache nicht so heiß gegessen, wie sie gekocht wird. Aber gerade wenn ich Leute nicht kenne, halte ich mich sehr konkret an das, was sie mir sagen und mache lieber zu viel als zu wenig. Und das mit dem Hilferuf, das habe ich komplett aufgegeben, dass dieser Gedanke mir irgendwie hilft. Also wer sagt, er hat jetzt konkrete Suizidgedanken, auch wenn er es zum 5. Mal in der 2. Woche jetzt sagt, den behandle ich so, wie das diese Aussage nun nahelegt. Und wenn es am nächsten Tag nicht mehr so ist, dann bin ich auch bereit, wieder die Sicherheitsmaßnahmen schnell zurückzufahren. Das ist etwas, was die niedergelassenen Ärzte, die Notärzte, die Familien manchmal mehr wundert, dass eine suizidale Krise aus unserer Sicht auch wieder abklingen kann und vielleicht aber in 3 Tagen wieder kommen kann. Aber sich in dem Moment, in dem man entscheiden muss, was man tut, an dem Bild zu orientieren, das sich jetzt zeigt, das hat sich sehr bewährt, finde ich.
Auf jeden Fall, weil Suizidalität ist eben ein individuelles Symptom. Das empfinden die Menschen eben ganz anders. Das gibt eben ganz viele Variablen da, die das verändern. Und wir haben ja keinen wenig objektivierbare Parameter, und deshalb ist es genau, wie du sagst, es genau richtig, dass man da subjektiv mit seinem Eindruck und mit den PatientInnen dann arbeitet.
Ja. Manchmal tröste ich auch das Team, wenn das sehr belastet ist von vielen suizidalen Krisen in kurzer Zeit, und sage, jetzt im März haben wir ja hier eine suizidale Krise, die sich immer wieder wiederholt, aber im Juni wird das nicht mehr so sein. Das lehrt die Erfahrung, das wissen wir alle, diesem Menschen wird es wahrscheinlich in 4 Wochen viel besser gehen. Aber heute ist es wieder so und heute verhalten wir uns entsprechend.
Genau, und das muss man dann, genau wie du sagst, das betone ich auch gerne nochmal, dann in dem Moment wirklich sehr ernst nehmen, finde ich auch immer.
Ja, genau, okay. Und das nächste Thema wäre ja praktisch, was kann man denn so tun, um suizidale Krisen zu lindern oder um Leute zu schützen oder ihnen zu helfen? Das ist natürlich sehr abhängig von der jeweiligen konkreten Situation. Aber es gibt ein paar Grundprinzipien, die wir vielleicht doch ansprechen können. Was hast du denn so für eine Wahrnehmung, was hilft den Menschen in einer suizidalen Krise oder welche Instrumente haben wir in der Psychiatrie, um das anzugehen?
Genau, das erste ist natürlich das Gespräch. Also, dass man das, wie gesagt, konkret ansprechen muss. Man muss auch benennen, was die Menschen sich jetzt auch wünschen oder versuchen zu benennen. Man muss versuchen zu verstehen, warum eben diese Gedanken aufgetreten sind und was das für ein Zustand ist. Ist es ein längerer Zustand? Ist es was Kurzes? Ist es was Hochakutes? Und natürlich auch versuchen, je nachdem, wie gut das eben geht in der Akutsituation, warum eben diese Menschen Suizidgedanken haben. Dann ist es ja so, dass in circa 90% da ja eine psychiatrische Grunderkrankung auch zugrunde liegt. Da ist natürlich sehr sinnhaft zu erkennen, welche das ist, wenn man die noch nicht kennt. Oder versuchen jedenfalls so diagnostisch einzuordnen, dass man auch die behandeln kann. Also es gibt ja Suizidalität, also das Häufigste, wo ich Berührungspunkte mit habe, ist natürlich im Rahmen von Depressionen, aber auch im Rahmen von einer Borderline-Persönlichkeitsstörung, im Rahmen von Intoxikation, im Rahmen von Psychose auch. Und für alle verschiedenen gibt es ja auch verschiedene Behandlungspfade, die da empfohlen sind. Was ich auch sehr häufig, was die PatientInnen dann sehr häufig auch entlastet, ist einfach dieser geschützte Rahmen. Dass die in gewisser Form einfach diese Riesenlast, die sie tragen, auch an Verantwortung da auch für sich und für auch ihr Leben, weil es ist ja ein großes Hadern mit dem, der Mensch hat ja schon einen Wille auch zu leben, aber auch in diesem Moment einen Wille zu sterben. Und ganz häufig ist es ja dieses Abwägen, was hält mich noch am Leben und was hält mich nicht am Leben. Und ich glaube, da ist einfach für viele Menschen auch ganz wichtig, dass sie in gewisser Form dann die Verantwortung auch einmal abgeben dürfen, wenn sie in so einem geschützten Rahmen sind. Also allein schon die geschützte Station oder vielleicht auch eine gewisse Reglementierung hilft den Menschen da häufig. Was auch natürlich der Fall ist, wenn Menschen sich gar nicht davon distanzieren können und oder sogar auf der Station natürlich konkretere Suizidgedanken oder Absichten haben, dann ist es natürlich auch im äußersten Notfall, muss man auch Zwangsmaßnahmen anwenden. Das versucht man natürlich so viel wie möglich zu vermeiden. Ganz häufig schwingt bei den Menschen mit Suizidalität ja auch eine große Angst mit oder eine große innerliche Unruhe. Da helfen zum Beispiel sehr gut Benzodiazepine, muss man sagen, also in der Akutphase. Wird es so gelehrt und habe ich auch häufig, ganz häufig gesehen, dass es den Menschen auch wirklich gut hilft. Zum Beispiel Tavor in einer gewissen Dosierung dann erstmal für eine temporär einzunehmen. Es gibt ja auch, was ja relativ neu ist, was ich auch super spannend finde, ist zum Beispiel Ketamin-Nasenspray gibt es ja auch. Bei Patienten mit einer Depression, Lithium ist ja zugelassen, bei bestimmten Erkrankungen, was einen antisuizidalen Effekt hat, und Clozapin auch, soweit ich weiß. Bei einer Psychose, aber häufig ist es so, dass diese dass eigentlich eher in dem Moment das Gespräch und diese geschützte Umgebung den Hauptnutzen bei den Patienten haben. Genau, und dann ist es häufig auch so, dass meistens Personalkontakte da sehr gut helfen, dass man wirklich sagt, ne, wir machen jetzt zum Beispiel eben nicht die Zwangsmaßnahme, aber wir machen einen halbstündigen Sichtkontakt, der auch nicht dazu dient, Tür auf, lebt der noch, ne, sondern dass man einfach versucht, dann eben nach die Pflegekraft zum Beispiel oder auch eine ärztliche Kraft dann ins Gespräch geht. Wie geht's Ihnen? Brauchen Sie noch was? Ne? Oder einfach auch nur kurz vorbeischaut, dass der Mensch merkt, okay, hier kümmert sich jemand um mich, das nehme ich ernst. Vielleicht muss ich auch gar nichts sagen, ich hebe nur kurz die Hand, ne? Ich bin da, mir geht's gut, soweit den Umständen entsprechend. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz großer Faktor.
Ja, und damit machst du deutlich, wie viele Instrumente wir eigentlich schon in der Hand haben. Und ich finde auch, dass was am besten schützt, sind Menschen. Also wenn man den Menschen in der Krise ist, mit Menschen umgibt, das Pflegepersonal, das ärztliche Personal, der Sozialarbeiter, die Psychologen, alle, die da um ihn herum sind, das sind Menschen, die ihn schützen. Dadurch, dass sie im Kontakt bleiben, merken, wenn es schlechter wird, merken, was hilft. Menschen sind schon das Wichtigste. Die Leute stellen sich oft vor, wenn wir jemanden auf die geschlossene tun, dann schützt die geschlossene Tür und die schützt auch vor raptusartigem Rauslaufen und draußen irgendwie Quatsch machen. Aber sie schützt nicht davor, dass man innerhalb der Station Quatsch macht. Das ist ein Teil, der vor Impulsen manchmal ein bisschen schützen kann und der die Beobachtung ein bisschen verbessert. Aber das Wichtigste auf der geschützten Station sind tatsächlich die Menschen, die einen umgeben. Und die schützen und helfen wirklich. Und die anderen Aspekte, die du genannt hast, die schützen auch. Die Benzodiazepine in der Krise für einen Tag, drei Tage, eine Woche, die haben einen bekannten, guten, schützenden Effekt. Das ist jetzt keine ursächliche Behandlung, das wissen wir alle, aber wenn es einen rettet, dann ist es ja gut. Und wenn man ein paar Tage gewonnen hat, dann kann man eben diese Zeit nutzen, um ursächlich zu behandeln. Und wie du sagst, also die meisten suizidalen Krisen sind auf der Grundlage einer psychiatrischen Erkrankung, die man ursächlich behandeln kann. Antipsychotika bei Psychosen, Antidepressiva bei Depressionen und andere Krisen auch und die vorgenannten auch mit Psychotherapie. Und manchmal ist es wirklich der Sozialarbeiter, der die akute Verschuldung durch die Schuldenberatung irgendwie so managt oder dem Patienten, der Patientin hilft, sie so zu managen, dass der Patient nicht mehr so verzweifelt ist und sagt, okay, also das ist zwar jetzt eine Verschuldung, aber ich werde da schon irgendwie wieder rauskommen, ja.
Ja, und exakt deshalb war mir dieses Thema auch so wichtig, weil das so häufig ist, dass es da irgendwelche reversiblen Ursachen gibt. Irgendwie Sachen, die man zurückdrehen kann.
Ja.
Und manchmal kann man die auch nicht zurückdrehen. Und manchmal muss man dann einfach vielleicht auch in der Psychotherapie erlernen, dass die geschehen sind. Und manchmal kann man nur den Schaden beheben. Aber man kann ganz häufig viele Dinge, glaube ich, tun, die dafür sorgen, dass sich der Mensch nicht das Leben nehmen muss. Ja, und ich glaube, in so einer Krise, und das ist, habe ich auch ganz häufig, können die Menschen das nicht sehen, wenn sie hochsuizidal sind. Dann sieht man nicht, dass es vielleicht doch nicht das Ende des Lebens ist, die Trennung oder die Verschuldung. Das ist natürlich jetzt sehr, sehr einfach gesagt. Und es gibt Menschen, die haben sehr, sehr schwere Schicksale, aber ganz häufig kann man eben doch viele Dinge tun, um den Menschen zu helfen.
Ja. Und diese neuen Medikamente wie das Ketamin, die sind für viele offenbar, oder für viele, weiß ich nicht, also es wird ja noch nicht so häufig eingesetzt, aber es gibt Patienten, die darunter sehr profitieren. Die Sedativa, also die Benzos, die helfen manchmal sehr. Also man kann in dieser Krise schon viel tun. Und was auch noch ein Punkt ist, den ich gerne nennen will, ist, viele suizidale Krisen sind im Rahmen einer Alkoholintoxikation noch mal schlimmer. Ja, also die Leute haben da eine Trennung, dann betrinken sie sich und dann denken sie so, und jetzt, das hat alles keinen Sinn mehr. Ja. Und manchmal reicht es, die Zeit abzuwarten, bis die Intoxikation vorbei ist, weil Alkohol spielt so oft eine Rolle. Und dann kommen die Leute nachts um 10 mit einer Riesenkrise und sind auch sehr gefährdet und haben dabei einen Promille oder so. Und morgens, nachdem sie nüchtern sind, sagen sie, okay, das ist zwar schlimm jetzt, aber jetzt muss ich mich deswegen nicht unbedingt umbringen. Also manchmal reicht einfach ein bisschen Zeit, damit die Intoxikation mit was auch immer abklingt. Und
auf jeden Fall, genau. Ja, dieser enthemmende Effekt, spielt da, glaube ich, noch eine Rolle auch, der da einiges verschlimmern kann. Und genau wie du sagst, viele können das dann gut reflektieren und sagen dann, jetzt geht's mir doch nicht mehr so schlecht. Es gibt, manchmal sind es kleine Dinge, die da helfen.
Ja, und Zeit kann auch an anderen Stellen eine Rolle spielen. Also manchmal hat man einen Patienten, der fühlt sich völlig allein in der Welt und völlig überfordert mit dem Problem, kommt in die Klinik. Und dann fragt man, ja, was haben Sie denn so an Ressourcen, was Ihnen helfen kann? Und dann wird zum Beispiel gesagt, naja, meine Tante, aber die habe ich jetzt nicht erreichen können, die hilft mir eigentlich in solchen Krisen. Und dann gewinnt man ein bisschen Zeit und am nächsten Tag erreicht der Patient die Tante, ja, und die Tante kommt und alles ist wieder besser. Also Zeit spielt meistens auf unserer Seite. Es gibt nur ganz wenig Probleme, die von Zeit schlimmer werden. Die meisten Probleme werden mit der Zeit besser, wenn man natürlich auch guckt, dass man möglichst viele Hilfen an Land kriegt. Also wenn man sich über die Zeit rettet, hat man fast immer einen Vorteil davon. Gibt sehr viele Beispiele. Die Behandlung der Grunderkrankung ist oft was so 2-3 Wochen braucht. Aber auch da ist es eben total hilfreich, wenn man sich diese Zeit verschafft und dann kann man das Problem auch ursächlich irgendwie besser angehen.
Ja.
Okay. Also das sind so sehr allgemeine Punkte und ich habe mir überlegt, in zu konkrete Fallbeispiele ist es vielleicht in so einem Jogging-Podcast nicht gut einzusteigen. Gibt es aber noch so ein paar allgemeine Sachen, die du gerne erzählen würdest, die du so für dich wahrgenommen hast, die ganz hilfreich für andere sein könnten?
Auf jeden Fall. Was ich ganz wichtig finde, auch glaube ich für Angehörige oder für Menschen, die mit Menschen irgendwie interagieren, die auch Suizidgedanken haben oder mit Suizidalität kämpfen müssen, ist, dass häufig, wenn jemand Suizidgedanken hat und sich die Stimmung des Menschen wechselt, dass man da sehr vorsichtig sein muss und da auch sehr bedacht vorgehen muss, weil das hat immer eine Oberärztin, mein PJ, schon mir sehr eingetrichtert und das ist jetzt auch meine Erfahrung, dass Menschen, die schon länger Suizidgedanken haben und dann eine konkrete Suizidabsicht gefasst haben, also den zum Beispiel, dass der Wunsch konkreter ist zu sterben oder schon ein Datum gibt oder irgendwelche Vorbereitungen getroffen sind, dass häufig eine ganz unpassende Stimmung dann ist, die man gar nicht erwarten würde. Also ein Mensch ist zum Beispiel sehr lange traurig und dann relativ plötzlich ist er auf einmal sehr gut gelaunt, wo man ja jetzt intuitiv denken würde, ah, dem geht es besser. Das ist natürlich möglich, dass es auch der Fall ist, aber häufig bei Menschen, die sehr depressiv sind oder sehr lange mit Suizidität zu kämpfen haben, ist das ein Warnsignal, wo man auf jeden Fall als Angehörige das sehr ernst nehmen sollte und sich auch am besten den Patienten dann medizinisch vorstellen sollte. Weil das wird so beschrieben, dass die Menschen dann entlastet sind dadurch, dass die jetzt in diesem Hadern zwischen ich möchte leben oder ich möchte sterben, einfach jetzt den Entschluss gefasst haben zu sterben und dass sie dann entlastet. Und ich finde, da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Genauso vorsichtig und genauso wichtig finde ich Menschen, die Suizidgedanken haben mit einer Psychoseerkrankung, vor allem auch eben durch Stimmen hören oder durch auch Fremdbeeinflussungserleben. Also das heißt, dass es gibt Menschen, die hören Stimmen und die haben einen imperativen Charakter. Das heißt, also auch wieder relativ medizinisch hochgestochen klingt, dass einfach zum Beispiel diese Stimmen ihnen Befehle geben oder sie zu Dingen auffordern. Und das kann ich mir nur vorstellen, aber das muss auch wahrscheinlich unglaublich belastet sein, wenn eben immer eine Stimme, die ja in dem Moment dann für die Menschen real erscheint, wenn die sie dazu auffordert, sich zu suizidieren. Und meine Erfahrung ist, dass solche Menschen eher dazu neigen, sowas raptusartiger zu tun und weniger lange geplant. Also, dass man wirklich gut auf diese Menschen achten muss, gut die unterstützen muss, die auch auf jeden Fall Medikamente bekommen sollten, die natürlich der Erkrankung adäquat sind und mit denen sie auch übereinstimmen. Aber weil da die häufig, bei Suizidität fällt ja immer dieser große Begriff der Absprachefähigkeit. Das heißt, ich kann mit dem Behandlerteam eine Absprache treffen. Ich kann zum Beispiel sagen, ich habe jetzt zwar den Wunsch zu sterben, aber ich werde mir jetzt zum Beispiel auf der Station werde ich mir nichts antun, weil ich zum Beispiel, da gibt es ganz verschiedene Dinge, das möchte ich nicht, dass jemand das sieht zum Beispiel oder jetzt bin ich hier, jetzt möchten sie mir helfen und ich möchte auch diese Behandlung erstmal zum Beispiel durchführen oder ich fühle mich jetzt entlastet. Aber ich habe häufig erlebt, dass Menschen mit einer Psychose, dass einfach, wenn sie, wenn die Psychose akut ist, die das nicht gut können. Sie können nicht gut dann Absprachen treffen. Das ist natürlich nicht immer der Fall und das ist interindividuell sehr variabel und aber häufig sind diese Menschen auch sehr belastet dadurch und muss man vorsichtig mit sein. Genau, und das ist mir wichtig, dass man das sozusagen zur Ernsthaftigkeit auch noch sehr ernst nimmt. Genau, das sind erstmal die Sachen, die mir jetzt, glaube ich, so einfallen.
Mir fällt noch was ein. Es gibt ja Projekte, um zu gucken, was im Krankenhaus, vor allem im psychiatrischen Krankenhaus, für gefährliche Situationen sind und was man tun kann, um es zu verbessern. Also da wird untersucht, wie häufig findet sowas im Krankenhaus statt und welche Diagnosen, welche Situationen sind es. Und da kommt heraus, und das ist nicht unbedingt intuitiv, dass, oder ich sag mal, was rauskommt, besonders gefährlich ist oft der Aufnahmetag und der Tag nach der Aufnahme, also ganz am Anfang, und gleich sage ich was im späten Verlauf der Erkrankung. Aber selbst bei Diagnosen wie der Alkoholentzugsbehandlung ist der Aufnahmetag und der Tag nach der Aufnahme mit einem besonders hohen Risiko behaftet. Und das hat man manchmal nicht so auf der Spur, dass jemand, der zur Alkoholentgiftung kommt, an dem Tag besonders gefährdet sein kann oder am zweiten Tag. Da ist man manchmal noch mit was ganz anderem beschäftigt. Aber in dieser Zeit ist die Gefährdung besonders hoch. Also nach einer Zeit ist einem das auch klar, dass die Leute ja in einer hohen Krise kommen. Aus irgendeinem Grund ist alles ziemlich durcheinander und dass man da besonders drauf achten muss. Und das weiß man auch, es gibt dann eine zweite Gefährdung, wenn so die schlimmste Erkrankung abgeklungen ist und wenn die Leute sich so ein bisschen wieder sortiert haben und merken, was sie für eine schwere Erkrankung hatten. Gerade nach Psychosen gibt es das so in der dritten, vierten Woche auf der offenen Station, wo man gar nicht mehr damit rechnet. Da gibt es auch nochmal eine Gefährdung. Und das ist auch wichtig zu wissen. Das ist ein bisschen intuitiver als der Aufnahmetag, aber das ist natürlich auch so. Und es gibt Krankheiten, die besonders gefährlich sind. Das eine hast du genannt, wenn die Psychose mit Inhalten verknüpft ist, die Suizidalität enthalten. Und auch bei der wahnhaften Depression gibt es das. Ne? Also wenn eine wahnhafte Depression vorliegt, ist immer besonders gefährlich. Das ist hilfreich zu wissen. Denn im Krankenhaus hat man ja diese Situation alle regelmäßig und dann weiß man, dass man da nochmal besonders drauf achten muss und besonders nachfragt. Ja. Und das gehört auch zu den Gewohnheiten, die man in der Psychiatrie sich so angewöhnt. Wir fragen bei jeder Aufnahme, wie sieht es mit Suizidgedanken aus? Das klingt dann manchmal in unseren eigenen Ohren ein bisschen abgedroschen, weil wir es bei jeder Aufnahme fragen, aber es ist sehr wertvoll, ja.
Ja.
Weil gerade am Aufnahmetag gibt es die Gefahr und man schaut nicht hinter die Stirn, aber die Frage hilft viel. Das ist einfach ein gutes Vorgehen, ja.
Auf jeden Fall und auch im stationären Kontext sollte man das auch regelmäßiger erfragen. Also es gibt natürlich Menschen, die jetzt gar nicht damit zu kämpfen hatten und auch wo der Affekt auch weiterhin nicht das jetzt bieten würde, dass die Suizidgedanken haben. Aber trotzdem finde ich das wichtig zu fragen, weil es ist einfach, kann sich entwickeln. Genau, und es ist, wie wir ja schon jetzt ausführlich besprochen haben, einfach ein fluktuierendes, dynamisches Symptom.
Okay, das sind wirklich einige goldene Hinweise, die man so im Kopf halten kann. Das hilft, glaube ich, im Umgang mit dem Thema Suizidalität sehr. Wenn ihr Sachen habt, an die ihr immer gerne denkt, die euch als hilfreich erscheinen, schreibt sie gerne mal unten in die Kommentare. Das ist für die ganze Community hilfreich. Julius, vielen Dank für dieses Gespräch. Vielen Dank dir, dass du wieder dir uns Zeit geschenkt hast, zuzuhören. Und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Psychcast.de, psychosomatic medicine and psychiatry, psychotherapy and so much more. Psychcast is bringing you what you're looking for, with Alex and Jan, two doctors as your hosts. Psychcast, yes, Psychcast, let's start the show.